Die Ständige Impfkommission in Deutschland hob kürzlich die Covid-19-Impfempfehlung für gesunde Menschen unter 75 komplett auf. In den USA gibt es ähnliche Schritte. Dort werden auch die dunklen Pandemiejahre im Detail durchleuchtet. Beteiligte Experten erheben jetzt schockierende Vorwürfe. Impfschäden und eine massive Übersterblichkeit als Folge der Impfung seien von Anfang an bekannt gewesen. Im Interview mit Leland Lerman, dem Berater von US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr., gehe ich brisanten Fragen nach. War die Impfkampagne ein Experiment? Wurden wir Menschen verstaatlicht? Welche Rolle spielen Eugenik und Transhumanismus dabei? Und wie holen wir unsere Freiheit wieder zurück? Leland, herzlich willkommen.
Es ist großartig, wieder bei Ihnen zu sein.
Viele Menschen erlitten massive Gesundheitsschäden nach der Covid-19-Impfung. Die in den aktuellen Untersuchungen in den USA vorgelegten Unterlagen deuten darauf hin, dass diese Folgen von Anfang an bekannt waren. Ist das nicht ein ungeheuerlicher Vorwurf?
Es ist ein ungeheuerlicher Vorwurf. Es ist fast unvorstellbar. Und manchmal, wenn ich daran denke, darüber sprechen zu müssen, fällt es mir schwer, nicht zu weinen. Die Tragweite der Vorwürfe wird nur von der Tragweite des Verbrechens übertroffen. Und leider werden wir uns dem direkt stellen müssen, wenn wir verhindern wollen, dass sich so etwas wiederholt. Cornelia, wie sollen wir die Dinge verbessern, wenn wir nicht einmal zugeben, wie sie tatsächlich sind? Ich werde einfach ein paar Worte zu den Themen sagen. Wir wissen, dass Sie wussten, dass der Impfstoff gefährlich war, weil wir die Veröffentlichungen aus den Studien haben, die Sie während der Versuche durchgeführt haben. Wir wissen auch, dass Sie Whistleblower ignorierten, die darauf hinwiesen, dass es Fehler in den Studien gab und dass es ernsthafte Probleme mit den Nebenwirkungen der Impfstoffe gab. Wir wissen außerdem, dass die Daten aus der Überwachung nach der Markteinführung darauf hindeuteten, dass es in den ersten Tagen oder Wochen nach der Verabreichung der frühen Injektionsprodukte etwa 40.000 Verletzungen bzw. Schädigungen gab. Das Problem wird noch schlimmer, wenn ich Ihnen sage, dass genau diese Studie, die Daten aus der Überwachung nach der Markteinführung, jene ist, von der die FDA und die Pharmaunternehmen ein Gericht baten, sie 75 Jahre lang geheim zu halten. Sie kennen das wahrscheinlich. Ja, Sie wussten es. Und nicht nur das, sondern insbesondere die EU und alle Staaten der EU unterzeichneten einen Vertrag. Ich habe die ungeschwärzte Version dieses Vertrags. Sie unterzeichneten einen Vertrag mit Moderna und Pfizer, in dem steht, dass sie wissen, dass die Nebenwirkungen unbekannt sind, und dennoch übertrugen sie die Haftung auf die Menschen der EU, auf die Regierungen. Und im Fall des Pfizer-Vertrags waren sie über das Produkt so besorgt, dass sie sogar die Definition von Betrug neu festlegten. Sie mussten ihre eigene Betrugsdefinition schaffen, um ihre Aktivitäten zu verbergen und den rechtlichen Folgen so gut wie möglich zu entgehen. Für mich ist das der eindeutige Beweis.
Geht man davon aus, dass die Folgeschäden dieses Impfmaterials bekannt waren, liegt dann nicht der schlimme Verdacht nahe, hinter der globalen Impfkampagne steckt ein Experiment oder gar eine gezielte Absicht?
Wissen Sie, die Welt, die europäische Welt, musste sich mit einem Problem dieses Ausmaßes vielleicht seit dem Zweiten Weltkrieg und zumindest seit dem Kalten Krieg nicht mehr auseinandersetzen. Womit wir uns auseinandersetzen müssen, ist eine koordinierte globale Anstrengung zur Bevölkerungsreduzierung, getarnt als Kampagne der öffentlichen Gesundheit. Und das ist ein schwieriges Thema, über das man sprechen kann. Der größte Teil der Diskussionen in Washington, D.C., die man führen darf, sei es in den Ausschussräumen oder in der höflichen Gesellschaft, dreht sich um die Frage, ob dies ein Unfall war oder nicht. Aber das Problem ist, dass es zu viel Vorwissen gibt. Es gibt zu viel Planung. Es gibt zu viele Ereignisse wie Event 201, die irgendwie vollständig und präzise genau das vorhergesagt und durchgespielt haben, was dann tatsächlich geschah. Es gibt zu viel Vorbereitung. Über 20 Jahre Pandemievorbereitung und Analyse von Biowaffenszenarien innerhalb des Verteidigungsministeriums sowie innerhalb angrenzender Nichtregierungsorganisationen. Die Gates-Stiftung, die Weltgesundheitsorganisation, das Weltwirtschaftsforum, alle diese Gruppen waren wiederholt daran beteiligt, derartige Ereignisse zu simulieren. Die Weltbank hat Anleihen mit sogenannten parametrischen Auslösern ausgegeben, die nur dann aktiviert werden, wenn eine Pandemie ausgerufen wird. Menschen wie Bill Gates, einige der Personen in den Epstein-Akten, diese Menschen tauchen über einen Zeitraum von 20, 30 oder 40 Jahren hinweg immer wieder im Zusammenhang mit der Entwicklung dieses Programms unter dem Deckmantel der öffentlichen Gesundheit auf. Und wenn man noch weiter in die Geschichte zurückblickt, kann man erkennen, dass die Eugenik-Kampagne des 20. Jahrhunderts, die insbesondere in der deutschsprachigen Welt nach dem Zweiten Weltkrieg so umfassend, gründlich und historisch verurteilt wurde, leider erneut ihr hässliches Gesicht gezeigt hat, allerdings in Verkleidung. Das Problem ist, dass diese Verkleidung absichtlich gewählt wurde.
Mit dem Impfzwang, dem viele Menschen aufgrund existenzieller, beruflicher und gesellschaftlicher Zwänge folgen mussten, haben Regierungen den Körper der Menschen verstaatlicht und willkürlich über ihre Gesundheit und Zukunft bestimmt. Wie beurteilen Sie das?
Es ist in den Vereinigten Staaten verfassungswidrig und verstößt auch gegen viele Gesetze in der EU. Insbesondere verstößt es gegen Artikel 7 des ICCPR, des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte, der besagt, dass selbst in einem Notfall der Grundsatz der informierten Einwilligung nicht verletzt werden darf. Dieser Vertrag wurde nach Nürnberg und nach den Genfer Erklärungen unter Anerkennung des Grundsatzes unterzeichnet, dass es keinen Notstand geben kann, der das Recht auf körperliche Selbstbestimmung und informierte Einwilligung außer Kraft setzt. Die Verletzung dieses Vertrags verstößt gegen das höchste Recht, sowohl in Deutschland als auch in den Vereinigten Staaten von Amerika, und es handelt sich um genau dasselbe Verbrechen und genau dieselben Akteure. Dies sind Staatsverbrechen. Gewiss sind namentlich bekannte Akteure und Vertreter dieser Staaten beteiligt. Aber leider handelt es sich um Staatsverbrechen und der Staat trägt tatsächlich gemeinsam mit den Einzelpersonen die Verantwortung.
Ich komme jetzt zu einem Begriff, der in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg schwer belastet ist: die Eugenik. Sie zielt auf die Veränderung der genetischen Beschaffenheit der Menschen durch gezielte Maßnahmen ab. Kritiker behaupten, die Covid-19-Impfung sei in diese Richtung gegangen. Wie wird das denn in Ihren Kreisen gesehen?
Es wird als erschreckend zutreffend angesehen, dass die Gemeinschaft des Transhumanismus, zu der viele sehr wohlhabende Personen gehören, die aus ihren eigenen persönlichen Gründen von diesen Dingen besessen sind, mindestens bis zu Julian Huxley zurückreicht, der Mitglied der britischen wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Elite war, welche den ursprünglichen Rahmen für die Rechtfertigungen der Eugenik schuf. Die Eugenik-Tradition entstand tatsächlich in Großbritannien. Sie entstand im Umfeld der Familie Huxley, der Familie Charles Darwins und leider sogar sehr bekannter Persönlichkeiten wie Winston Churchill, der damals Vizepräsident der Eugenik-Gesellschaft war. Die Realität ist, dass die Briten die Eugenik begründeten. Die Amerikaner griffen sie im frühen 20. Jahrhundert, Anfang der 1990er Jahre auf und stellten dafür auf internationaler Ebene erhebliche finanzielle Mittel bereit. Andrew Carnegie, die Rockefellers, die Harrimans, sie alle stellten enorme Geldsummen selbst für das deutsche Eugenikprogramm zur Verfügung. Tatsächlich wurde das Kaiser-Wilhelm-Institut für Eugenik mit Mitteln der Rockefeller-Stiftung gegründet und die Rockefeller-Stiftung sowie das Carnegie-Institut in Cold Harbor in den Vereinigten Staaten entwickelten die ursprünglichen Sterilisierungsgesetze, die in etwa 30 Bundesstaaten der Vereinigten Staaten umgesetzt wurden und wurden dann durch eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten von Amerika im Jahr 1927 bestätigt. Und Ihre Zuhörer können das online nachschlagen. Suchen Sie nach einer Entscheidung namens Buck gegen Bell aus dem Jahr 1927. Und das berühmte Zitat daraus lautet: Drei Generationen von Schwachsinnigen sind genug. Die Entscheidung wurde vom vorsitzenden Richter und dem gesamten obersten Gerichtshof getroffen. Ich glaube, das Abstimmungsergebnis war 8-1, dass der Staat in den Vereinigten Staaten von Amerika Menschen sterilisieren durfte, von denen er glaubte, dass sie keine Kinder bekommen sollten. Interessanterweise schrieb der Richter in dieser Entscheidung, dass die Jacobson-Entscheidung von 1905, die dem Staat erlaubt, eine Impfpflicht durchzusetzen, auch auf Sterilisation anzuwenden sei. Und wenn man erkennt, dass Pfizer und alle wichtigen Aufsichtsbehörden wussten, dass sich der Pfizer-Impfstoff insbesondere in den Eierstöcken anreichert, dann wird deutlich, dass es sich hierbei nicht nur um eine Eugenikkampagne, sondern auch um eine Sterilisierungsoperation handelt, was natürlich ein und dasselbe ist. Sie versuchen nicht nur uns zu töten, sie versuchen auch uns zu sterilisieren. Um das klarzustellen, das ist tatsächlich wahr. Es tut mir sehr leid, der Überbringer dieser schlechten Nachricht zu sein. Es macht mich nicht glücklich, das sagen zu müssen, aber genau das zeigen die Beweise.
Das zu hören ist absolut furchtbar.
Aber sobald man es gehört hat, werden wir vielleicht anfangen, etwas dagegen zu unternehmen und vielleicht wird es dann aufhören. Ich meine, nur wegen eines gewaltigen Krieges wurde die Eugenikoperation des 20. Jahrhunderts verlangsamt, richtig? Jeder hat sich damals intensiv mit diesen Dingen beschäftigt. Die Vereinigten Staaten von Amerika mussten einen Fall konstruieren. Das einzige Problem war, dass die deutschen Ärzte zu ihrer Verteidigung sagten: Moment mal, wir tun doch nur dasselbe wie ihr dort drüben. Die deutschen Ärzte erklärten im Verfahren Vereinigte Staaten von Amerika gegen Karl Brandt und andere, also im Nürnberger Ärzteprozess selbst, dass die Vereinigten Staaten dieselben Gesetze und dasselbe Programm in ihrem eigenen Land hätten. Wir hätten nichts anderes getan. Und im Grundsatz hatten sie damit nicht Unrecht. Natürlich hatten die Vereinigten Staaten nur 60.000 Menschen sterilisiert. Das ist selbstverständlich ungeheuerlich, aber es ist nicht dasselbe wie das, was in Deutschland während des Zweiten Weltkriegs geschah. Ich weiß, dass dies sehr wichtige Unterscheidungen sind, weil es heute Zensurgesetze gibt, die festlegen, was man zu diesem Thema sagen darf und was nicht. Was, wie Sie wissen, Teil des Problems ist, weil unsere Erkenntnisse regelmäßig zensiert werden.
Sie haben zu diesem Thema eine Analyse geschrieben. Die Geschichte, die wir nicht erzählen sollten. Es ist kein angenehmes Dokument, wie Sie sagen, und beschreibt, wie Eugenik unter anderen Begriffen seit den 60er Jahren abseits der Öffentlichkeit weiterlebt und praktiziert wird. Sie haben das schon zusammengefasst. Möchten Sie das noch ergänzen?
Ja, natürlich. Es gibt so viele Einzelheiten, die Menschen verstehen müssen, damit sie schließlich akzeptieren können. Man kann sich damit eigentlich nie wirklich abfinden, aber zumindest akzeptieren können, dass wir etwas dagegen unternehmen müssen, sobald man genügend Beweise gesehen hat. Der entscheidende Beweis, den ich kürzlich entdeckt habe, wurde weitgehend durch meine Reise nach Deutschland angeregt. Als ich nach Deutschland kam und Rainer Füllmich, Michael Ballweg und die Ärzte traf, als ich Rainer Füllmich im Gefängnis besuchte, da dachte ich mir, wir müssen etwas auf Grundlage des Nürnberger Kodex unternehmen. Wir müssen das tatsächlich formell tun. Wir müssen die Verletzung der informierten Einwilligung wirklich als internationales Menschenrechtsverbrechen darstellen, das Gerechtigkeit verlangt. Und als ich begann, die Recherchen durchzuführen, fragte ich das Internet und alle anderen mir zur Verfügung stehenden Recherchesysteme, einschließlich der künstlichen Intelligenz, die, wenn sie klug und sorgfältig eingesetzt wird, ein sehr leistungsfähiges Recherchewerkzeug ist. Was dabei entdeckt wurde, was wir bei unseren Recherchen herausfanden, war, dass die Eugenikgemeinschaft im Jahr 1960 nach dem Zweiten Weltkrieg erkannte, dass es niemals wieder möglich sein würde, öffentlich zu behaupten, Eugenik sei eine gute Idee. Das Wort war völlig verbrannt. Jeder wusste, dass Eugenik nichts mehr war, was man als das bezeichnen konnte, was sie früher gern nannten, gute Genetik oder gute Gene. Die Briten übersetzten es mit wohlgeboren, was in der britischen Gesellschaft gewissermaßen üblich ist, weil sie sich gern als wohlgeboren betrachten. Wie auch immer, sie haben ein psychologisches Problem in Großbritannien, was sie annehmen lässt, sie seien besser als alle anderen. Dieses Problem ist nicht speziell britisch, aber sagen wir es so, sie haben eine sehr starke Ausprägung davon. Also war es bis 1960, also 13 Jahre nach der Entscheidung der Nürnberger Prozesse von 1947 und natürlich nach den Hinrichtungen, so, dass die Geschichtsbücher bereits geschrieben wurden. Das öffentliche Bewusstsein über das, was in Deutschland und in ganz Europa im Namen der Eugenik geschehen war, war zutiefst erschüttert. Die Welt war so entsetzt über das Geschehene, dass die britischen und amerikanischen Befürworter der Eugenik erkannten, dass sie dieses Wort niemals wieder würden verwenden können. Und deshalb beschlossen sie, und ich zitiere, andere Worte zu benutzen, um dasselbe zu tun. Und das Wort, das sie für ihre eigenen Zwecke wählten, war Kryptoeugenik. Kryptoeugenik bedeutet geheime Eugenik. Es bedeutet, dass sie einander ausdrücklich sagten, wir werden weiterhin tun, was wir bisher getan haben, aber wir werden verbergen, was wir tun, indem wir andere Bezeichnungen und andere Programme verwenden. Und zu diesem Zeitpunkt änderte die britische Eugenikgesellschaft ihren Namen in Internationale Planned Parenthood Federation. Und sie richteten bei den Vereinten Nationen Systeme zur Bevölkerungssteuerung ein, die ähnliche Bezeichnungen trugen, wie etwa der Bevölkerungsrat für Familie der Vereinten Nationen. Ich erinnere mich nicht mehr an alle Einzelheiten, aber wenn Sie sich das Dokument ansehen, das ich geschrieben habe, und Cornelia, vielleicht können Sie es Ihrem Publikum zugänglich machen, dann sind dort alle Einzelheiten vollständig aufgeführt. Und die konkrete Quelle dieser Informationen ist sehr wichtig. Die Quelle all dieser Einzelheiten ist der Wellcome Trust. Viele Menschen werden diesen Namen als britische Stiftung im Bereich der öffentlichen Gesundheit kennen, die maßgeblich für Impfstrategien, Impfstofffinanzierung, Impfpolitik und die globale Gesundheitsstrategie verantwortlich ist. Einer ihrer jüngsten geschäftsführenden Direktoren, Jeremy Farrar, ist heute leitender Wissenschaftler der Weltgesundheitsorganisation. Lassen Sie mich Ihnen ein wenig bekanntes Detail darüber erzählen, was der Wellcome Trust bei seiner Gründung tat. Eines der ersten Dinge, die er mit seinem Stiftungskapital von 30 Milliarden Dollar tat, war der Erwerb der Unterlagen der britischen Eugenikgesellschaft. Und genau in den Archiven der britischen Eugenikgesellschaft innerhalb der Archive des Wellcome Trust findet man alle Einzelheiten, von denen ich Ihnen jetzt erzähle, nämlich die Tatsache, dass sie beschlossen, in den Untergrund zu gehen und ihre Bemühungen als Kryptoeugenik zu bezeichnen. Anschließend wird dort beschrieben, welche Programme des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen und welche neuen Bezeichnungen sie künftig verwenden wollten. Die bekanntesten davon sind Naturschutz, öffentliche Gesundheit, Familienplanung, reproduktive Gesundheit, Stärkung der Rolle der Frau und natürlich Pandemievorsorge. All dies sind, und auch der Transhumanismus, ist unmittelbar eine Erfindung von Julian Huxley. Und er erklärte tatsächlich in den Gründungsdokumenten der UNESCO, dass Eugenik die richtige Politik sei und dass die UNESCO hoffentlich nach und nach in der Lage sein werde, die Welt darüber aufzuklären, wie wichtig Eugenik tatsächlich sei. Das steht direkt in den Gründungsdokumenten der UNESCO oder des ECOSOC bzw. UN-ECOSOC. Ich kenne nicht alle Einzelheiten der ökologischen und sozialen Bereiche der Vereinten Nationen, aber es war der Bereich, für den Julian Huxley verantwortlich war und für den er die Gründungsdokumente verfasste.
Das zu hören bereitet mir wahrscheinlich jetzt schlaflose Nächte.
Okay. Sie werden keine schlaflosen Nächte haben, wenn Sie aktiv werden, richtig? Denn eines der Dinge, die mich am Leben halten, ist tatsächlich etwas dagegen zu unternehmen. Mit diesem Wissen kann man nicht leben, wenn man nichts dagegen tut. Aber die Realität ist, dass viele Menschen auf der ganzen Welt dies im Grunde bereits erkannt haben. Es ist nur diese letzte Reihe von Informationen, die den Fall endgültig beweist und mich dazu veranlasst hat, öffentlich darüber zu sprechen. Früher wusste ich einfach, dass es wahr war. Ich konnte die Zeichen an der Wand sehen. Ich sah all die Planungen, Event 201, Crimson Contagion, die Pandemieplaner innerhalb des Verteidigungsministeriums und von John Hopkins, die darüber sprachen, dass man psychologische Operationen mit biologischer Kriegsführung verbinden müsse, wenn man eine Nation wirklich lahmlegen wolle. Ich wusste, dass sehr viel Planung dahinter steckte. Aber erst vor kurzem habe ich nach meiner Reise nach Deutschland, nachdem ich in Nürnberg gewesen war, die Ärzte besucht hatte, Michael Ballweg vor Gericht gesehen hatte und Rainer Füll mich im Gefängnis besucht hatte, schließlich die notwendigen Recherchen durchgeführt. Und dann wurde mir klar, darüber dürfen wir nicht länger schweigen. Wir müssen darüber sprechen.
Eugenik, Bevölkerungsreduktion, Transhumanismus, der rote Faden durch diese Stationen wird immer sichtbarer. Mit künstlicher Intelligenz, Robotik, mit Chips und Sensoren, die Elon Musk angeblich gutmeinend in die Gehirne der Menschen pflanzen will. Wo führen uns denn diese dunklen Pläne hin?
Ich fürchte, dass dies offensichtliche Katastrophen sind, die sich bereits abzeichnen. Und ich habe die öffentlichen Erklärungen gesehen, dass die 6G-Kommunikationsinfrastruktur ausdrücklich dafür ausgelegt werden soll, Gehirnimplantate bei Menschen zu unterstützen und nicht nur Mobiltelefone. Ich sage nicht, dass Menschen nicht die Freiheit haben sollten, damit zu experimentieren. Aber ich denke auch, dass wir uns dem nicht nur aus gesundheitlichen Gründen, aus Sicherheitsgründen sowie aus religiösen und moralischen Gründen widersetzen sollten. Ich denke außerdem, dass wir eine Strategie entwickeln müssen, um eine glaubwürdige Alternative aufzuzeigen. Und genau daran arbeitet die weltweite Bewegung für Gesundheitsfreiheit, seit sie diesen Weg in den Jahren 2019 und 2020 eingeschlagen hat. Since they started on this trail in 2019 and 2020.
Das ist ein guter Punkt für meine nächste Frage. Da wir unseren Zusehern auch immer Hoffnung geben wollen, gibt es noch Hoffnung? Und wie könnte oder müsste man den Kurs ändern, um wieder eine Gesellschaft der freien, würdevollen und selbstbestimmten Menschen zu schaffen?
Well, you know, I want to just credit the German speaking regions.
Zunächst möchte ich den deutschsprachigen Regionen Österreich, Deutschland und der Schweiz Anerkennung dafür aussprechen, dass sie in dieser Hinsicht im Laufe der Geschichte einen enormen Beitrag geleistet haben. Angefangen beim bedeutenden Sieg der Schweiz und der Begründung ihres Neutralitätsstatus vor langer Zeit, ihrer Zurückhaltung, sich an den zerstörerischen Kriegen des 20. Jahrhunderts zu beteiligen, sowie ihrer Bereitschaft, Bewegungen wie der Anthroposophie Zuflucht zu gewähren. Rudolf Steiner, der große österreichische Philosoph, hat ebenfalls eine enorme Menge an Weisheit über die Freiheit der Menschheit vermittelt, sowohl über ihre geistige Freiheit als auch über ihre intellektuelle Freiheit. Die Vereinigten Staaten von Amerika und die deutschsprachigen Regionen haben daher trotz der ungeheuerlichen Verletzungen dieser grundlegenden menschlichen Prinzipien durch unsere Regierungen beide eine lange, schöne und traditionsreiche Geschichte der geistigen und religiösen Freiheit. Und wir müssen in dieser Tradition stehen und ihre anhaltende Bedeutung auch heute erklären. Ehrlich gesagt bin ich der Meinung, dass die Zukunftsvision, die durch 6G und durch das Weltwirtschaftsforum angeboten wird, so abstoßend, so uninteressant, so moralisch bankrott, so romantisch unattraktiv und so vollkommen illegitim ist, dass es unsere Verantwortung ist, etwas Besseres zu schaffen. Und das dürfte eigentlich nicht besonders schwer sein. Ihr Angebot ist so schlecht. Wenn ich Ihr Angebot nehmen und auf einem Bauernmarkt, auf einem Tisch, neben irgendeinem gewöhnlichen Angebot menschlicher Kultur der letzten 100 Jahre, ob indigener oder moderner oder technologischer Art, verkaufen würde, dann würde Ihres niemals verkauft werden. Es würde sich einfach nicht verkaufen. Niemand würde das kaufen. Ich meine, es ist tatsächlich schockierend, sich vorzustellen, dass einige dieser Menschen genug Geld dafür bekommen, um tatsächlich zu behaupten, dies sei eine gute Idee. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass es sich nur um einen sehr kleinen Prozentsatz handelt. Sehr gut bezahlte und oftmals kompromittierte Akteure an der Spitze dieser äußerst ausgeklügelten Pyramidenstruktur, die sie geschaffen haben, die das tatsächlich glauben oder aus irgendeinem Grund gezwungen sind zu sagen, dass dies eine gute Idee sei. Es gibt sehr viele von uns und es gibt nur sehr wenige von ihnen. Wenn wir uns richtig organisieren, werden wir schnell gewinnen können. Aber wir müssen den tatsächlichen Fakten ins Auge sehen, wir müssen die Dinge selbst in die Hand nehmen und wir müssen uns auf eine revolutionäre Weise verhalten, die mit den Grundsätzen der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung und der Verfassung vereinbar ist und darüber hinaus noch besser mit den Grundsätzen von Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr. und der Bewegung des gewaltfreien Widerstands der 1960er Jahre. Auf diese Weise können wir zeigen, dass es sehr leicht ist, auf dem Markt der Ideen mit genau den Vorstellungen zu konkurrieren, die unter dem Deckmantel von 6G und der Vision des Weltwirtschaftsforums propagiert werden. Wie lautet deren Slogan noch? Ihr werdet nichts besitzen und glücklich sein. Ich denke, es ist unsere Verantwortung, es selbst in die Hand zu nehmen und zu sagen, wir warten nicht darauf, dass jemand anderes dieses Problem löst. Wir haben lange genug gewartet. Jetzt sind wir an der Reihe. Wir wissen, dass es notwendig ist, dass wir das tun. Und wir werden es tun. Welche andere Wahl haben wir? Sie haben uns keine andere Wahl gelassen.
Wir müssen vor allem die Unwissenheit der Menschen aufheben, die Information hinausbringen, weil sie heute immer noch nicht Bescheid wissen und sich nicht bewusst sind, was da draußen passiert. Und wir müssen natürlich den Massenmedien entgegentreten, die von Regierungen und Geldgebern kontrolliert werden. Bewusstseinsbildung und Information müssen noch viel mehr ausgebaut werden.
So awareness building and information must be very much increased, I think.
Yes, I entirely agree.
Da stimme ich vollkommen zu. Wie ich bereits erwähnt habe, habe ich mich jetzt dazu entschlossen, dass öffentlicher Druck das wichtigste Mittel ist, um das zu erreichen, was jetzt geschehen muss. Denn trotz der sehr engagierten Bemühungen der AfD in Deutschland und der Enquete-Kommission erfolgte die Überarbeitung des Covid-19-Impfplans durch das Robert-Koch-Institut erst 2 Wochen später. Deshalb ist es wichtig zu verstehen, dass diese Veränderungen zum Besseren nicht zufällig geschehen. Sie sind tatsächlich zu einem großen Teil das Ergebnis des öffentlichen Drucks hier in den Vereinigten Staaten und in Deutschland. Auch wenn wir also nicht jede einzelne Schlacht gewonnen haben, gab es unter der Führung von Robert F. Kennedy Jr. und Präsident Trump enorme Fortschritte. Obwohl viele Fragen der Rechenschaftspflicht bislang noch nicht geklärt wurden. Der Fortschritt ist gewaltig. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir zusammenarbeiten, damit wir jedes Mal, wenn beispielsweise das Robert-Koch-Institut einen neuen Meilenstein erreicht, in die Vereinigten Staaten zurückgehen und sagen können, hey Leute, Deutschland ist jetzt besser. Nun, einer meiner Lieblingsphilosophen aus Deutschland ist Friedrich Nietzsche. Und eines der Dinge, die er in Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik sagt, ist, dass Kunst uns hilft, Kunst und Kultur, mit den Schrecken des Lebens umzugehen. Er sagt das gleich auf den ersten 10 Seiten dieses Buches. Aber als ich es las und immer wieder darauf zurückkam, wurde mir klar, dass es nicht nur die Kunst ist, die uns den Mut gibt, den Schrecken des Lebens entgegenzutreten. Es ist das Streben nach Gerechtigkeit selbst. Und jedes Mal, wenn jemand irgendwo auf der Welt sieht, dass das Streben nach Gerechtigkeit zu einem Erfolg geführt hat, gibt ihm das ein wenig mehr Mut, auch in seinem eigenen Leben nach Gerechtigkeit zu streben. Und ich weiß das unter anderem deshalb, weil, als es mir schließlich gelang, Bobby Kennedy davon zu überzeugen, jene Erklärung an Nina Varkin bezüglich der Inhaftierung und strafrechtlichen Verfolgung deutscher Ärzte zu senden, die lediglich ihrem Gewissen gefolgt waren, indem sie Befreiungen von Impfpflichten und PCR-Testpflichten ausstellten, plötzlich alle Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz begannen, sich zu freuen und sich zu sagen, vielleicht können wir das schaffen. Vielleicht können wir mit den Amerikanern zusammenarbeiten. Vielleicht können wir irgendwie Gerechtigkeit erreichen. Und vielleicht können wir bei dieser Gelegenheit auch den ganzen übrigen Unsinn beenden. Deshalb bin ich überzeugt, dass diese Aussagen der Philosophen auch heute noch wahr sind. Statements from the philosophers
are still true. Ja, ich bin sicher, sie gelten noch. Das ist ein sehr gutes Schlusswort für unser Interview, das unseren Zusehern Hoffnung geben sollte und Hoffnung geben wird.
Das hoffe ich auch.
Wir von Auf 1 werden weitermachen, für die Wahrheit kämpfen und auch mit Ihrer Hilfe diese Brücke bauen, die sehr wichtig ist, um diesen Unsinn, dieses Verbrechen zu stoppen. We build this bridge, which is very important to stop
this nonsense and this crime. It simply has to be done. Es muss einfach getan werden. Ich kann nicht ruhig schlafen, wenn ich nicht jede verfügbare Minute meines Tages daran arbeite. Und solange ich das tue, bin ich sehr glücklich.
Vielen Dank, Leland, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Unsere Zuseher werden dieses Gespräch gewiss sehr schätzen. Nochmals vielen Dank.
Vielen Dank, Cornelia. Sie können sich jederzeit an mich wenden.
Ja, das werde ich tun.